Çeşme früh am Morgen. Das romantische Hafenstädtchen, ca. 80 Kilometer südwestlich von Izmir, gilt als Sylt der Türkei. Hier verbringen viele Einheimische ihren Urlaub, haben ein Ferienhäuschen oder eine Wohnung. Und auch ausländische Touristen schätzen diesen Ort. Denn die Halbinsel oder Fastinsel ist umgeben von klarem türkisblauem Meer mit Karibikstränden. Noch sind die Straßen in Çeşme leer, die Stühle der Bars und Cafés zusammengeklappt und auch die Hotels scheinen noch im Winterschlaf zu sein. Im Sommer werden die Küstenstadt mit seinen knapp 20.000 Einwohnern zwischen 1 bis 2 Millionen Menschen bevölkern. Normalerweise. Ob das diesen Sommer genauso sein wird, weiß man nicht. Denn seit einigen Monaten warten hier mehrere tausend Menschen auf der Flucht nach einer Möglichkeit, über das Meer nach Griechenland zu gelangen. Ich stehe am Fischerhafen von Çeşme mit Blick auf die griechische Insel Chios. Sie scheint zum Greifen nah, ist keine 8 Seemeilen entfernt. Neben mir steht der Kölner Arzt Dr. Khalil Kermani, seinen Blick ebenfalls aufs Meer gerichtet. Mit seiner Frau Dr. Bita Kermani wird er hier in der Umgebung für die nächsten Tage arbeiten, in Flüchtlingscamps rund um Izmir.
Wenn man nur das Meer noch kurz sieht, hat es einen ganz starken regenerierenden Effekt. Einfach zu wissen, einmal ganz kurz zur Ruhe zu kommen, bevor es wieder losgeht, ist wie so ein kurzes Anschließen an den großen Strom zum Auftanken.
Als mir der 61-Jährige sagt, wie sehr ihm dieser Anblick auf den Ozean Kraft gibt für die kommenden Stunden, kommt ein Boot direkt auf uns zu. Es ist voller Menschen, die Küstenwache diese Nacht aus dem Meer gefischt hat. Sie sehen erschöpft aus und wirken versunken in ihren Schwimmwesten. Kermanis entspanntes Lächeln weicht einem traurigen Blick.
Ich sehe die ganzen Menschen da auf dem Boot und stelle mir vor, was in deren Köpfen und Herzen vorgeht, wie viele Hoffnungen die sich gemacht haben, da das endlich zu schaffen, rüberzukommen. Und jetzt ist diese Hoffnung wieder genommen.
Unter anderem sind es diese Menschen, die völlig durchnässt wieder an den Küsten stranden, von denen sie gestartet sind, die Khalil und Bita Kermani in den nächsten Tagen medizinisch versorgen werden. Für die heutige Tour bereitet die Ärztin schon mal den angemieteten Bus vor.
Ich ordne gerade die Medikamente, damit wir, wenn wir da sind, nicht lange suchen. Hustensäfte und Antibiotika und so weiter.
Neben Decken, Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln ist das Auto voll mit Kisten voller Salben, Säften und Tabletten gegen
Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Magenprobleme, Zucker, Blutdruck, Durchfall. Viele haben auch so Probleme, Geschwüre im Mundbereich und so weiter, dadurch, dass sie halt nicht so vitaminreich essen können.
Seit 8 Monaten sind die beiden Ärzte mit iranischen Wurzeln immer wieder unterwegs, um Menschen auf der Flucht zu helfen. Regelmäßig schließen der Orthopäde und die Allgemeinmedizinerin und Traumatherapeutin dafür ihre Praxen in Köln und suchen Orte auf, wo noch keine Hilfe angekommen ist.
Wir fahren heute nach Torbale. Das sind Camps oder Lager oder Felder, besser gesagt, wo die Syrer ein Stück Land mieten, um da mit Planen so Zelter zu kreieren und da zu leben. Das sind die Syrer, die nicht rüber möchten und darauf warten, dass es in Syrien wieder bessere Zeiten gibt, keinen Krieg gibt. Die sind wirklich in ganz schlechten Lebenszustand. Das sind einfach Zelte und ein Teppich auf dem nackten Boden. Also sogar keine Holzplane darunter. Keine sanitären Einrichtungen, das ist ganz schlimm. Zum Teil keine Elektrizität, kein Wasser.
Es ist eins von unzähligen inoffiziellen Camps in der Türkei, in denen Menschen leben, die nicht registriert sind, weil sie Angst haben, wieder abgeschoben zu werden.
Es sind kaum welche bis jetzt bekannt. Also, aber es gibt ja über Millionen von Afghanen, die irgendwo in der Türkei sein sollen, aber kaum jemand weiß, wo sie sind. Und auch die syrischen Camps haben wir erst nach und nach entdeckt. Wird wahrscheinlich in der Richtung weitergehen, dass man nach und nach erst feststellt, wo die Menschen sind.
Über 2,5 Stunden Fahrt liegen vor uns, bis wir das Camp 50 Kilometer südöstlich von Izmir erreichen. Wir nutzen die Zeit, um die Hilfsgüter schon mal auszupacken und zu portionieren.
Die Bälle müssen wir auch auseinander machen.
Schließlich gelangen wir über Schotterstraßen in ein Gebiet mit zahlreichen Gemüsefeldern. Türkische Bauern haben syrischen Flüchtlingen erlaubt, sich hier niederzulassen. Das Geld für die von ihnen angemieteten Campflächen können sie durch ihre Arbeit auf den Feldern verdienen. Circa 200 Menschen leben hier, einige in Bauruinen, die meisten in selbstgebauten Hütten aus Plastikplanen und Holz, die Kälte und Regen nur wenig standhalten. Während Bita und Khalil ihre provisorischen mobilen Praxen aufbauen, verteilen wir die Lebensmittel und Kleidung. Ein wenig Spielzeug, Seife, Windeln, Zahnbürsten und Binden für die Frauen. Khalil wird auf einem heute Morgen noch reparierten Klapptisch die Menschen orthopädisch behandeln, unter freiem Himmel. Die erste Patientin ist eine ältere Frau. Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Mit ihrer rechten Hand stützt sie ihre Flanke.
Ja, das sind zwei Wirbel blockiert und die unterste Rippe. Und die behandle ich jetzt erstmal und dann sind wir weiter. Manchmal hat man ja beides, sowohl eine Blockade an der Wirbelsäule als auch was Organisches. Schweigen!
Während sich die Frau in ihrem lila Gewand etwas mühselig auf den Klapptisch legt, wird die Schlange der Menschen, die sich behandeln lassen möchten, immer größer. Lachende, neugierige Kinder in bunter Kleidung versammeln sich um den schlanken Orthopäden. Unweit von ihrem Mann in der provisorischen Küche einer Bauruine sitzt Bita auf dem Boden, nur in Jeans und einem dünnen schwarzen Pulli. Der Raum ist feucht, kühl, eng und dunkel. Um die Ärztin herum sind verschiedene Medikamentenkoffer und Instrumente aufgebaut. Neben ihr Kayvan, ein Freund, der ihr medizinisch assistiert und aus dem Arabischen übersetzt.
Ich brauche meine Urinsticks, damit ich weiß, ob die Frau eine Blasenentzündung hat oder nicht.
Vor Bita sitzt eine hübsche junge Frau mit rötlichen Haaren. Sie wirkt schwach, hält ihren Bauch mit der linken Hand, ihr Blick ist verzweifelt. Es herrscht Chaos, der Raum füllt sich immer mehr, der Lärmpegel steigt.
Ist Antibiotikum? Einmal. Das hier löst sie im Wasser auf und dann muss sie ganz viel trinken. Sie hat eine Blasenentzündung. Sie hat Urin mitgebracht, da habe ich einen Urinstick gemacht. Und sie hat auch Schmerzen. Wir haben ihr ein Kopftuch gegeben, einen Schal gegeben. Dann haben wir ihr Multivitamin mit Eisen gegeben. Sie hat Kopfschmerzen. Sie hat sich geschämt, dass sie ihre Zunge zeigen musste. Dann haben wir gelacht, genau, weil es für sie ganz komisch war, Blutdruck gemessen zu bekommen. Und dann hat der Kayvan sie gedroht, hat gesagt, jetzt, wir werden dir eine Spritze geben.
Dann, wir machen auch zwischendurch so ein bisschen Witze, damit das nicht so ernst, so Angst bekommen. Ja.
Der Kayvan macht mit denen Witze, ich mache auch mit den Afghanern immer Witze. Also es ist wirklich nicht alles nur traurig. Für mich ist meine medizinische Arbeit wichtig, aber in diesem Moment mit den Leuten in Kontakt zu sein, mit denen zu sprechen und denen das Gefühl zu geben, dass jemand da ist für sie, das ist das, was ein Schutz der Seele ist. Also es ist eher so, dass wir durch eine körperliche Herangehensweise versuchen, ihre Seele zu schützen.
Während die 53-jährige Ärztin mit dem rotbraunen mittellangen Haar und den warmen dunklen Augen unermüdlich Frauen und Babys behandelt, findet ihr Mann zwischendurch Zeit, mit den Kindern im Camp zu spielen. Die Sonne scheint, ein paar Frauen hängen Wäsche auf und backen Fladenbrot auf einem heißen Stein.
Wir sind sehr verschieden und deswegen ergänzen wir uns auch gut. Es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen wir arbeiten. Ich musste selber schon schmunzeln. Also ich versorge sehr gerne die Menschen medizinisch und der Khalil versorgt die sehr gerne mit Nahrung und Decken, also so Sachen. Und ich spreche gerne mit den Frauen vor allem auch. Er spielt gerne mit den Kindern. Also wir sind durch unseren Unterschied auch ergänzend.
Nach knapp 6 Stunden scheinen alle versorgt zu sein. Kayvan und Bita kommen nach draußen.
Ich habe das mit Freude geholfen und müde sind wir schon alle, aber das ist normal, sind auch alle.
Ja. Sagt Kayvan mit einem Lächeln. Bita sieht erstaunlich frisch aus. Wie macht sie das so ganz ohne Pause?
Also ich denke überhaupt nicht mehr weiter, weil sonst würde ich das nicht aushalten. Ich denke nur, was ist der nächste Schritt, was ich machen muss? Und versuche das zu machen, was gerade möglich ist. Für mich ist dieser Krieg wirklich unfassbar. Es ist unfassbar, dass man einen Krieg nicht beenden kann. Und das sind ja auch alles Menschen, die auch ein Haus hatten und eine Arbeit und eine Familie. Und das alles aus Not, aus wegen dem Krieg hinter sich lassen müssten.
2. Tag. Wir haben kaum gefrühstückt, da bekommt Bita einen Anruf. Ab ins Auto und los.
2122. Es geht in einem von diesen Hotels, wo die Afghaner untergekommen sind. Es gibt einen krebskranken Jungen, der zurzeit Hochfieber hat, da sollten wir vorbeigucken, was mit dem Jungen ist.
Einige Hotels in Tscheschme haben ihre Zimmer an Afghanen und Iraner vermietet, die vor ein paar Wochen noch unter freiem Himmel an den Küsten verweilten, darauf wartend, ein Boot rüber nach Griechenland zu bekommen. Jetzt warten sie hier auf den Ruf der Schmuggler. Eine afghanische Frau teilt sich ein Zimmer mit einer weiteren Frau, einem älteren Paar und ihrem kranken Jungen. Sie sehen alle erschöpft aus, haben Husten und Schmerzen. Der kleine Junge hat Nierenkrebs, erzählt seine Mutter. Durch das Fieber ist er so geschwächt, dass Peter und Khalil beschließen, ihn ins Krankenhaus zu bringen.
Sie hat 6 Kinder. 2 Töchter von ihr sind schon an der mazedonischen Grenze. Und die Mutter kommt nicht rüber, weil das Kind halt Krebs hat und schwer krank ist. Und das Problem ist, wenn sie warten während dieser Zeit, geht deren Geld aus. Und das war bei ihr auch der Fall.
Nachdem uns einige Hotelbewohner mit den Notfallkoffern gesehen haben, kommen immer mehr junge und alte Menschen aus ihren Zimmern, um sich behandeln zu lassen. Die Hotellobby wird umgehend in eine provisorische Praxis umgewandelt. Die sprachliche Verständigung ist diesmal leicht, da die Afghanen wie die Iraner auch Persisch sprechen. Auch hier ist der Bedarf an medizinischer Versorgung so groß, dass ich plötzlich nicht mehr nur Aufnahmen und Fotos mache, sondern selbst medizinische Hilfe leiste. Versorge Kinder mit Hustensäften und unterstütze Bita, sowie eine junge Medizinstudentin aus Malaysia, die gerade von Bita eingearbeitet wird und für die kommenden 2 Monate hierbleiben wird. Auch Khalil switcht hin und her zwischen orthopädischen und allgemeinmedizinischen Behandlungen. Und es wird viel gesprochen. Für die meisten sind Bita und Khalil die ersten fremden Menschen, mit denen sie sich seit Beginn ihrer Flucht austauschen.
Bei den Afghanen war das Schrecklichste, zu wissen, dass du die Menschen zwar jetzt ein bisschen notdürftig versorgst, aber sie dann trotzdem wieder ins Wasser und dann auf der anderen Seite an der nächsten Grenze dann hängen bleiben.
Hajia, eine Frau um die 40, hat schmerzende Füße. Ihr Gesicht ist gezeichnet von Leid und sie sieht älter aus, als sie ist. Während Bita sie behandelt, erzählt sie, was passiert ist.
Und zwar war sie auf der Grenze zwischen Iran und Türkei. Die hat einem Polizisten gesagt, ich habe Zuckerkrankheit und irgendwie wollte sie sich kurz mal ausruhen. Und der Polizist hat sie mit dem Laufgewehr geschlagen, hat ihre Schuhe genommen, hat die Schuhe weggeschmissen. Und sie musste durch den Schnee einfach gehen. Und deswegen hatte sie dann Frostbeulen an den Zehen, also richtig schwarze Zehen. Und sie will einfach den Schmuggler sagen, dass sie 2 Tage Pause braucht. Aber die Schmuggler haben so ihre eigenen Gesetze. Die lassen die Leute nicht irgendwo bleiben, weil sie Angst haben. Also sie muss, egal wie sie ist, in was für einem Gesundheitszustand, muss sie einfach weiter. Die Frauen mit ihren Babys, die schwangeren Frauen, die Kinder, aber auch die jungen Männer, die hoffnungsvoll auf ihren Weg schauen. Und wo wir aber das wissen, was die alle erwartet, das berührt mich auch sehr, weil ich weiß, dass sie jetzt nicht irgendwo ankommen, wo alles für die bereitsteht, wo sie willkommen sind. Und die kommen aus einem Land, wo sie nicht willkommen sind, in einem anderen Land, wo sie wieder nicht willkommen sind. Und das macht mich sehr traurig.
Nach 4 Stunden leert sich die Hotellobby. Wir haben Hunger und suchen ein kleines Restaurant auf. Doch auch diesmal haben wir kaum Ruhe zu essen. Ali von einer privaten Hilfsorganisation vor Ort ruft an. Es heißt, dass sich zurzeit wieder sehr viele Flüchtlinge an den Küsten aufhielten, ohne Versorgung. Wir fahren zum Lager der Hilfsorganisation, laden das Auto voll mit Lebensmitteln, Wasser und Decken.
Was willst du denen normale Decken geben, wenn es regnet, die sind pitchnass, damit können
die nicht. Wir suchen das Gelände ab, doch niemand ist zu sehen. Dafür unendlich viele Spuren von Menschen auf der Flucht. Kinderschuhe und Jacken, Decken und Schwimmwesten. Eine Rückenprothese, kleine Puppen. Sogar kaputte Schlauchboote, wie Kadaver, an den Strand gespült. Ein wenig verzweifelt und erschöpft fahren wir zurück. Den restlichen Tag könnten wir zum Kraftschöpfen nutzen. Doch wie schöpfen Bita und Khalil eigentlich Kraft?
Also abends ganz wichtig, eine Flasche Bier zu trinken für mich, um runterzukommen.
Und für mich auch ganz wichtig, morgens meinen Spaziergang am Meer zu machen. Aber es ist vor allem auch die psychisch-seelische Unterstützung zu wissen, dass da andere Beine sind im Hintergrund und dass man sich dann austauschen kann, abends zumindest mal ein bisschen regenerieren kann durch ein gemeinsames Abendessen oder so. wir geben uns schon gegenseitig Kraft.
Ich nutze den Abend für einen kleinen Spaziergang durch Çeşme. Die Straßenlichter gehen an und die Einheimischen schließen langsam ihre Bistros und Geschäfte. Auf meinem Weg in der Dämmerung begegnen mir mehrere Male junge Männer mit riesigen Plastiktüten um die Schulter gehangen. Sie sind voll mit Schwimmwesten und Rettungsringen. Vielleicht schon für die kommende Nacht. Es fängt an zu regnen. Ich suche Schutz in meinem Zimmer. Der Regen hört nicht auf. Die ganze Nacht regnet es in Strömen und ich denke an die Menschen, die gerade draußen auf eine Überfahrt hoffen und an diejenigen, die sich bereits in Schlauchbooten auf dem offenen Meer befinden. Dritter Tag. Bita hat dunkle Augenränder. Sie ist erkältet und ziemlich erschöpft. Dennoch will sie heute in einem der größten Camps in Torbele Menschen medizinisch versorgen. Wie schafft sie das?
Ich kann mich mittlerweile gut in meinen Situationen anpassen. Ja, sehr gut, danke. Ich kriege jetzt einen Orangensaft für meinen Schnupfen. Vielen Dank. Es ist schwierig, weil ich immer so in vier verschiedene Richtungen denken muss und sprechen muss. Und meistens ist auch, dass die Patienten alle zusammen was von mir wollen.
Das Camp ist ebenfalls ein inoffizielles, das vor kurzem erst entdeckt wurde und in dem seit Monaten schon an die 1000 Menschen leben. Knapp die Hälfte davon ist minderjährig. In einem großen Van, vollgepackt mit Hilfsgütern und Medikamenten, machen wir uns auf den Weg. Auf der Fahrt bestellt Nedda, eine Freundin von Bita, noch mal eben 1000 Kilo Kartoffeln und über 300 Schals für die Frauen. Als wir ankommen, strömen Kinder in bunter Kleidung und ohne Schuhe auf uns zu. Es riecht nach Kohl und Pestiziden von den Feldern, auf denen ihre Eltern arbeiten. Und es riecht nach verbranntem Plastik. Auch hier gibt es kaum Heizstoffe. Das Areal ist riesig, besteht wie das kleinere Camp aus Bauruinen und Zeltstätten. Irgendwas zwischen Slum und Lager. Hier ist alles anonymer, nicht so familiär wie in dem kleinen Camp.
Wie wir gerade reingekommen sind, haben die Kinder gefragt, ob wir Bücher dabei haben, ob wir von der Schule sind und ob wir Stifte und sowas dabei haben. Und Rucksäcke wollten sie haben. Das fehlt ihnen total. Es ist keine Tagesstruktur hier. Und die meisten waren ja schon in der Schule.
Während sich am Heck des Wagens riesige Menschenschlangen bilden, um die Güter in Empfang zu nehmen, warten schon die ersten Frauen in ihren bunten Gewändern mit Babys auf dem Arm an der Seitentür des Wagens, in dem Bita heute behandeln wird. Khalil wird die Menschen wieder Open Air versorgen, diesmal auf einer Decke auf dem Boden.
Der kriegt den Arm nicht hoch und hat sich so einen Halswirbel verrenkt und ich behandle jetzt erstmal den Hals und danach schaue ich mir die Schulter noch an.
Der Orthopäde selbst hat kein Problem damit, draußen vor allen Augen seine Patienten zu kurieren. Trotzdem wünscht er sich
eine Behandlungsliege und ein Zelt oder einen Wagen, in dem ich behandeln könnte. Jetzt geht es ja bei ihm noch, aber die Damen, die schämen sich schon, wenn diese hier inmitten von den ganzen Schaulustigen auf dem Boden liegen, von dem Mann behandelt werden.
Es ist trocken und die Sonne scheint. Dennoch sind die Bedingungen nicht leicht. Nicht für die Patientin und auch nicht für die Ärzte. Auch diesmal wird Bita trotz ihrer Erkältung bis zum späten Abend ohne Pause die Menschen versorgen. Auf engstem Raum. Im Bus ist es stickig. Und es gibt kaum Platz für die Patientinnen und die Geräte.
Es ist seit sehr langer Zeit so, dass wir keinen einzigen freien Tag haben. Und das merke ich auch, dass ich jetzt was Nährendes auch brauche für mich. Das ist langsam anstrengend. Aber wie sollen wir das machen? Ich hätte gerne einen Sponsor für unsere Arbeit, der uns finanziert, damit wir nicht unter diesem Druck arbeiten. Weil wir kommen nach Deutschland, haben in Deutschland dann doppelte Arbeit, weil wir in einer kürzeren Zeit die Arbeit machen müssen, fliegen dann in die Türkei nach Lesbos oder wo gerade Not am Mann ist und müssen da auch in einer kurzen Zeit sehr komprimiert arbeiten. Das wäre schön, wenn das nicht so komprimiert wäre, sodass man sich nicht so verausgabt, wie wir das machen.
Ohne die Arbeit in Deutschland lassen sich ihre Reisen in die Flüchtlingslager nicht finanzieren. Die Flüge, die Ausrüstung, die Mietwagen und die Unterkunft. Für ihren Hilfsverein Avicenna bekommen sie mittlerweile zwar einige Spenden, doch diese kommen ausschließlich und auf direktem Weg den Flüchtlingen zugute.
Ich wünsche mir auch ein Medikomobil. Wir arbeiten in gemieteten Autos, und damit die Patienten auch eine Intimsphäre haben. die Frauen vor allem. Es gibt viele Frauen, die intime Probleme haben. Das kann man nicht draußen behandeln. Das ist in einem Wagen, wo man eine Privatsphäre hat, mit dem man auch leichter hin und her fahren kann. Und schneller auch an den Brennpunkten ist natürlich viel leichter und besser für uns und für die Flüchtlinge.
Am liebsten würden die beiden in Deutschland ihre Zelte komplett abbrechen und mit einem eigenen Medikomobil nur noch an die Brennpunkte fahren.
Die beste Art und Weise, mit diesem Elend und der Not der Menschen umzugehen, ist für mich ein ganz klein bisschen versuchen, diese Not zu lindern. Und wenn es auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Doch es ist mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wenn die beiden Ärzte immer nur für eine Weile an einem Ort sind, ist ihre Arbeit nachhaltig.
Wir fahren ja eigentlich immer in Gebiete, wo es niemanden gibt. Als wir in die Türkei gekommen sind, da gab es noch keinen Arzt. Das waren die Ärzte, die überhaupt auf dieser Seite, auf der asiatischen Seite geholfen haben. Sodass ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit darin besteht, so Pionierarbeit zu leisten, zu schauen, wo Bedarf ist und diese Informationen weiterzugeben. Und inzwischen ist es so, dass auch hier nach und nach jetzt Krankenschwestern, Pflegern, irgendwie Menschen, die merken, da können sie helfen, sprechen uns an, wir schicken sie hin, dass da so eine kontinuierliche Minimalpflege schon da ist, sodass wir uns wiederum überlegen, wo fahren wir als nächstes hin.
Und wo geht es als nächstes hin?
Das nächste Projekt ist Iran. Wir planen im April für 3 Wochen nach 10 Jahren mal wieder in unsere Heimat zu fahren, weil die meisten Afghaner, die wir unterwegs getroffen haben, im Iran Zwischenstationen machen, entweder für kürze oder für richtig lange Zeit und aus dem Iran fliehen, weil die Situation dort, so wie Sie sagen, unerträglich ist. Wir wollen sehen, warum das so ist und ob wir da irgendwo helfen können.